Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird ein bisschen länger dauern. Ich werde Ihnen aber versprechen, dass ich ausschließlich über hochaktuelle Probleme diskutiere und auch dann gerne Ihre Meinung dazu hören möchte. Ich fange mal an mit der Berufsordnung. Im August dieses Jahres war es ja nun wirklich ein Thema Nummer eins, diese Zuweisung gegen Entgelt für die Krankenhäuser. Es steht gar nicht außer zu Zweifel, dass das also ein schwerer Verstoß gegen die Berufsordnung ist. Ich weiß nicht, ob es das Sommerloch war, aber die Medien waren voll mit diesem Thema. Wir haben uns natürlich auch damit beschäftigen müssen. Sie kennen Paragraph 31 der Berufsordnung. Es ist definitiv, Zuweisung gegen Entgelt ist ein schwerer Verstoß gegen die Berufsordnung. Klarer Fall. Und wenn dann natürlich auch in den Medien noch steht, Kopfprämien und Fangprämien oder wie auch immer, das heißt, das tut unserem Berufsstand nicht gut. Gut, wir haben uns mit dem Thema natürlich intensiv beschäftigt, das ist selbstverständlich. Und wir haben auch eine Presseerklärung dazu herausgegeben und haben diese Position, die ich Ihnen gerade jetzt erläutert habe, explizit auch in Interviews, auch im Fernsehen war ich zweimal deswegen, klargelegt. Es hilft aber nichts, dass irgendwo ein leichter Touch hängen bleibt, dass wir nur die Truppe verteidigen sozusagen und doch im Untergrund etliches passiert. Das sage ich jetzt mal ganz ungeschützt. Es gibt zahlreiche Vereinbarungen, das muss man wissen, zum Beispiel bei den Integrationsverträgen nach 140, wo eine direkte Vergütung für ärztliche Leistung außerhalb des GKV-Systems, wenn Sie so wollen, es ist im GKV-System, aber außerhalb der normalen kassenärztlichen Abrechnung stattfindet. Die gibt es. Ebenso gibt es in ganz engen Grenzen, ganz bewusst ganz engen Grenzen, Vereinbarungen zwischen Kliniken bei Prä- und poststationärer Versorgung. Ausdrücklich in ganz, ganz engen Grenzen. In der Regel sind die Leistungen des Prä- und poststationären Bereichs normale vertragsärztliche Leistungen. In der Regel. Auch das ist klar. Ein Problem sind die 140er-Verträge, die sind vertraulich. Das heißt, wir wissen gar nicht, was in diesen Verträgen zwischen Vertragsärzten und Krankenhäusern vereinbart wird. Die werden archiviert bei der BKS, zu der komme ich später nochmal in Düsseldorf. Ich habe mich selber bemüht, mal Zugang zu ein paar solchen Verträgen zu bekommen. Die Partner dieser Integrationsverträge haben Vertraulichkeit vereinbart. Also wir kommen offiziell gar nicht ran. Natürlich kennen Sie den einen oder anderen, der einen Integrationsvertrag hat und der wird Ihnen auch vielleicht sagen, für welche Leistung er welches Geld bekommt. Aber das hilft uns sehr wenig, um irgendwelche Analysen durchführen zu können. Also hier ist ein Informationsleck, ganz offiziell vom Gesetzgeber festgelegt. Ob das sinnhaft ist, das sei dahingestellt. Klar ist, und das ist ein Dogma, ein Arzt, der mit einem Krankenhaus kooperiert und eine finanzielle Leistung dafür auch erfährt, da muss das Geld, was er bekommt, natürlich in klarer Relation zu der Leistung sein. Es kann nicht sein, wie ich gehört habe, dass für irgendeine präoperative Leistung dann im Endeffekt eine zehnfache Summe bezahlt wird und das ist natürlich die Einweisungsgebühr. Klarer Fall. Also wer Leistungen erbringt, da muss die Relation zu der Vergütung auch eindeutig bestehen. Noch etwas, die Pressemeldungen der vielen Krankenhäuser, die hier Zahlungen leisten an Einweiser, das ist eine Ente. Es stand in der Bild-Zeitung, habe ich selbst gelesen, da hat ein Kollege berichtet, dass jeder, der einweist, Geld bekommt. Ich meine, das ist Blödsinn, aber für die Bild-Zeitung auf der Titelseite hat es natürlich gereicht. Es passiert wohl, und ich muss noch was sagen, wir in Bayern, und damit bin ich beim Kern des Themas, wir haben bis heute, und ich versichere es Ihnen, keinen einzigen belastbaren Vorgang, der derartiges beschreibt, sonst hätten wir es auch geklärt. Aber wir haben keinen. Und jetzt ist natürlich gesagt worden, was passiert dagegen? Wir müssen eine Clearingstelle errichten. Selbstverständlich werden wir diese Clearingstelle bei der Kammer errichten. Krankenhausgesellschaft und KV werden da gemeinsam mit uns versuchen, derartige Vorkommnisse zu klären. Bis heute ist kein einziger Fall von Kopfgeld bei uns bekannt. Ich kann es nur so sagen, wenn Sie welche wissen, definitiv belastbare Informationen haben, dann melden Sie sich bei uns. Aber im Untergrund des Gekrummel und das findet alles statt, hilft uns sehr wenig weiter. Gut. Zu etlichen Punkten, die ich ansprechen werde, sind ja auch Anträge da, die werde ich dann später, wenn die dran sind, nochmal kommentieren. Ein weiteres Thema hat uns wirklich provoziert, das ist dieses Ärztebewertungsportal der AOK. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Da sollen anonym Patienten die ärztliche Leistung der Ärzte bewerten. Anonym und die ärztliche Leistung. Wir lehnen das kategorisch ab. Das ist gar keine Frage. Was Sie bewerten können, auch als Patient meinetwegen, das ist der Zugang, das ist die Freundlichkeit des Personals, das ist der Service oder die Wartezeiten, das ist ja auch objektivierbar. Aber was Sie eben nicht bewerten können, ist die echte ärztliche Leistung. Da ist der Laie so von subjektiven Eindrücken belastet, dass das wirklich nicht reicht, um im Internet positiv oder negativ eingestellt zu werden. Und das, wenn einer mal negativ da drin steht im Internet, das ist eine Diskriminierung. Und niemand weiß, ob das überhaupt stimmt, was da drin steht. Also das können wir so nicht akzeptieren. Wir haben auch ein Portal, die Landesärztekammer, 20.000 Vertrags- und Klinikärzte stehen da drin, sortiert nach ihren Qualifikationen, Subspezies und vor allem nach der Region. Dort können Sie nachschauen, in welcher Ecke Bayerns irgendein Spezialist sitzt. Das existiert und das ist auf objektiven Kriterien installiert worden. Also das empfehlen wir natürlich, das soll benutzt werden. Alles andere ist Humbug. Noch so ein Thema. Da weiß ich nicht genau, ob es im Vorfeld des Wahlkampfes jetzt war. Ging ja auch durch die Presse, ich bin da persönlich zitiert worden. Also die CSU möchte einen Patientenbeauftragten im Ministerium installieren. Wir haben, die Heilberufekammern haben sich klar festgelegt und haben gesagt, wir brauchen nicht auch nur eine zusätzliche staatliche Beratungsstelle. Es gibt in Mengen Beratungsstellen derzeit. Und dieser neue Berater da im Ministerium, der soll Hilfe bei Verdacht auf falsche Behandlung, ja, wie denn? Im Endeffekt muss das an uns, an die Gutachterstelle oder wohin wir überweisen, die Patienten, muss sagen, geh bitte dahin. Streit um Kostenübernahme, das sei ein Kernthema, habe ich gehört. Fragen zur Patientenverfügung und dann Politikberatung. Also, wir lehnen derartige neue Institutionen ab, haben das auch sehr deutlich dem Minister gegenüber gesagt, was allerdings dort nicht beifallen fand. Das muss ich auch sagen. Also, klarer Fall, Sie finden Patientenberatungsstellen bei der KV, bei uns, bei den Krankenkassen, bei Selbsthilfeeinrichtungen, überall. Und es gibt ja einschlägige Patientenberatungsbüros, zum Beispiel auch in München, die eine gute Arbeit leisten. Und das muss nicht sein, dass der Staat auch noch per se sich dort nochmal installiert. Natürlich kann man zu so einem Thema stehen, wie man will. Wir waren der Meinung, bevor sowas überhaupt gefordert wird von der Regierung, sollten da erstmal die entsprechenden Gremien eine Meinungsbildung herbeiführen. Also auch dieses Thema haben wir eindeutig kontrovers, Sie rauchen vorhin, zur Staatsregierung klar, haben wir uns positioniert. Natürlich nicht zur Begeisterung, klarer Fall. Kurze Worte zur Gutachtenstelle, das sollten Sie wissen, wenn Sie immer wieder mal gefragt werden, was da so läuft. Die Anträge haben etwas zugenommen, um 3,3%, 923 Anträge im letzten Berichtsjahr. Das ist ein diskretes Wachstum, Sie können das hier sehen. Ich glaube nicht, dass die Fehlerquelle zugenommen hat, der Ärzte und Ärztinnen, sondern ich glaube, dass einfach der gute Ruf uns auch mehr Fälle zutreibt. Das ist ganz richtig. An diese Gutachterstelle können sich ja viele wenden, die Patienten, die Versicherungen, alle möglichen, wenn so etwas vorliegt. Eine ganz interessante neue Zahl, und die ist wichtig für Sie als Information. Wie werden die Gutachten denn überhaupt akzeptiert? Die müssen ja nicht akzeptiert werden. Das kann ja einer trotzdem anschließend einen Haftpflichtprozess führen oder die und so weiter. Wir haben Rückfragen versucht zu erledigen und haben dabei eine Akzeptanz unserer Gutachten von 93% erreichen können. Das ist Wahnsinn. Sie müssen sich das mal vorstellen. Das heißt, dass entweder die Patienten das Gutachten in seiner Wertigkeit akzeptieren oder die Versicherung sagt, ist in Ordnung, wir regeln das jetzt. Oder irgendwelche Leute oder Ärzte auch verzichten zum Beispiel auf Prozesse. 93% unserer Gutachten ist ein enorm hoher Zufriedenheitsgrad, möchte ich mal sagen. Das spricht natürlich für unsere Gutachter. In 32% der Fälle wurde wiederum, da liegen wir identisch mit dem übrigen Bundesgebiet, ein fehlerhaftes Verhalten festgestellt. Das zeigt hier das Grad optisch eine leichte Steigerungsrate. Das hängt aber auch damit zusammen, vielleicht, dass die Fälle anders sich zusammensetzen. Insgesamt, das ist ganz klar, ich lasse das jetzt weg, das können Sie im Tätigkeitsbericht sehen, insgesamt sind die operativen Fächer natürlich weitaus am meisten vertreten bei der Begutachtungsgeschichte, einfach deswegen, weil da der Patient am leichteren feststellen kann oder meinen kann zumindest, dass der Behandlungserfolg nicht so ist, wie er es sich erwartet hat. Klarer Fall. Ich komme zur Gebührenordnung GOE. Wir haben ja ein Büro bei uns, das sich speziell mit GOE-Anfragen beschäftigt. Die private Krankenversicherung prüft, bittet uns um Rechnungsprüfung. Die Patienten bitten natürlich. Es gibt viele Probleme auch von Seiten neuer Technologien. Das ist kein Wunder, die GOE ist uralt. Neue Verfahren sind nicht drin enthalten und dann werden analoge Gebührenordnungspositionen angesetzt. Es geht gar nicht anders, aber die sind natürlich nicht unbedingt in der Höhe und in der Dimension meinetwegen zufriedenstellend für die Versicherungen. Also hier gibt es natürlich selbstverständlich Probleme. Auch die Steigerungsraten werden hinterfragt. Und natürlich wenden sich die Gerichte an uns, man bittet uns um Gutachten oder die Nennung von Gutachtern. Auch das machen wir. Wir haben eine zentrale Datenbank, die die GOE-Probleme schildert. Das ist für manche sicher interessant. Die können Sie abrufen, zum Beispiel die Beschlüsse des zentralen Konsultationsausschusses. Die sind im Ärzteblatt, auch immer so kleinen Kästchen gegen Ende der Nummer sind die meistens enthalten, im deutschen Ärzteblatt. Aktuelle Gerichtsentscheidungen sind da natürlich dabei und Abrechnungsempfehlungen der Bundesärztekammer. Wir halten uns, und das ist ganz wichtig, wesentlich an die Empfehlungen der Bundesärztekammer und des GOE-Ausschusses, dem ich auch angehöre. Es hat wenig Zweck, dass in einem Bundesland das eine so akzeptiert wird oder interpretiert wird, im anderen anders. Abgesehen davon, dass die Versicherungen sowieso überregional strukturiert sind. Ein Problem, und das auch ist wichtig, wir prüfen die Rechnungen nicht nach medizinischer Plausibilität. Wir prüfen sie ausschließlich nach der Richtigkeit der Abrechnung. Ja, ob die richtige GOE-Position und meinetwegen die Steigerungsrate richtig angewendet wird. Wir prüfen nicht, und das wird natürlich laufend hinterfragt, ob alle die Leistungen denn auch wirklich notwendig waren bei der Diagnose. Das hat was mit Plausibilität zu tun, das hat natürlich auch was mit ärztlicher Freiheit zu tun. Das bewertet die Kammer nicht. Wer das wissen will, ob das alles nötig war, die vielen Laborleistungen oder Endoskopie oder was immer, und wo vielleicht nichts festgestellt wurde an pathologischen Befunden, da empfehlen wir, dass eine externe Begutachtung dann dieses Problem zu lösen hat. Für uns ist wichtig, dass wir uns nicht gegen unsere Mitglieder bei Plausibilitätsprüfungen stellen. Kann man einer anderer Meinung sein, aber definitiv machen wir es zurzeit nicht. Jetzt komme ich zur neuen GOE. Das ist ja ein Wunderpunkt. Sie kennen das alles. Die läuft das und ich muss jetzt ein paar Grundsätze sagen der neuen GOE. Das betrifft vor allem auch die Verantwortlichen in der KV. Wir haben eine neue Gebührenordnung geschaffen. Sie werden es gleich sehen, sie ist weitgehend fertig und die beruht auf eisernen Grundsätzen, diese Gebührenordnung. Erstens, sie muss eine Referenzgebührenordnung sein, die die aktuelle Wertigkeit der ärztlichen Leistung enthält. Das, was der einzelne Arzt erbringt, ob es ein EKG ist oder eine eingehende Beratung oder ein Hausbesuch, das muss diese Referenzgebührenordnung widerspiegeln. Das ist der Maßstab unserer zukünftigen Ärztehonorare. Ich sage das ganz bewusst, weil das ist ein Gegensatz zum EBM. Brauchen wir gar nicht drüber reden, das muss nicht vertieft werden. Nächster Punkt. Wir stehen auf einer absoluten Einzelleistungsvergütung, keine Pauschalen. Nächster Punkt. Im operativen, interventionellen Bereich sind Komplexgebühren durchaus sinnvoll. Das sind diese Dinge, wenn etwas operiert wird, dass 3, 4 immer stereotyp gleiche Positionen hintereinander abgerechnet werden. Das ist klar, dass man das zusammenfassen kann. Aber Komplexgebühren sind keine Pauschalen. Das hat was mit funktionellem Ablauf zu tun. Klar. Die GOE, und auch das ist klar, das ist die einheitliche amtliche Gebührenordnung, die betrifft alle Sektoren. Die betrifft natürlich den stationären Bereich, identisch zum Privatpraxisbereich oder natürlich auch zur vertragsärztlichen Tätigkeit bei Privatpatienten oder sonstigen Dingen. Nächster Punkt. Diese wirtschaftliche Berechnung muss belastbar sein. Wir müssen, wenn alles fix und fertig ist, belegen können, warum das EKG genau so viel kostet. Und das können wir. Es sind die betriebswirtschaftlichen Daten alle eingeflossen. Es ist die Arztzeit eingeflossen, wie viel er braucht. Es ist das Arztgehalt eingeflossen. Es ist die Helferinnen mit drin. All das kann man berechnen. Und das, diese betriebswirtschaftliche Berechnung der einzelnen Leistung muss belastbar sein, nachvollziehbar sein. Und natürlich, das ist jetzt fast selbstverständlich, eine 25 Jahre alte neue GOE muss dem aktuellen medizinischen Standard angepasst werden. Dafür sind ein paar Leistungen rausgeflogen und viele neue hinzugekommen. Die Öffnungsklausel, habe ich letzten Ärztetag darüber berichtet, das möchte unbedingt die private Krankenversicherung, auch die Frau Schmidt hat es favorisiert, das ist ein Abweichen der von der geltenden GOE, nicht nach oben, brauchen Sie keine Sorge haben, das geht nach unten irgendwo. Also wir lehnen eine Öffnungsklausel ab. Entweder ist es eine Gebührenordnung für unsere Ärzteleistung, dann kann man davon auch nicht abweichen, nach unten oder irgendwo hin. Und deswegen wird die Öffnungsklausel einschließlich, die Zahnärzte sind derselben Meinung, kategorisch von uns abgelehnt. Die Weiterentwicklung ist auch wichtig. Wir stecken ja immer in einem medizinischen Fortschritt, der sich nicht widerspiegelt in der geltenden Gebührenordnung. Es muss also ein Gremium geschaffen werden, wie zum Beispiel der Zentrale Konsultationsausschuss, wo aktuelle neue medizinische Leistungen, die dann zum Standardverfahren mehr oder minder oder vielleicht gängig sind, die Wertigkeit sofort bestimmt wird. Das ist ein Verhandlungsgremium zwischen Ministerien, privater Krankenversicherung und Bundesärztekammer. Das muss institutionalisiert werden. Das kann nicht 10 Jahre dauern, bis zum Beispiel irgendeine spezielle Ultraschall oder hochfokussierte Ultraschall schließlich in die Gebührenordnung eingeht. Auch das ist geregelt. Alle Fachgebiete sind inzwischen mit der Legendierung und Beschreibung der Systematik fertig. Teilweise mit 160 unterschiedlichen Fachgebieten wurden Gespräche geführt im Rahmen der Bundesärztekammer. Die fertige Legendierung und Systematik wurde an 130 Verbände verschickt, 50 haben inzwischen geantwortet. Die Vergütungsberechnungen finden derzeit statt. Sie sehen da unten, da steht es jetzt, 5.500 Positionen hat die neue GOE, bei 600 finden derzeit aktuelle Bewertungsverfahren statt. Natürlich will die PKV und das Ministerium wissen, was wird es denn teurer? Ist ja logisch. Und jetzt können wir dann sagen, so und so viel. Es wird auch in manchen Dingen durchaus preiswerter werden, zum Beispiel im Labor, kann ich mir vorstellen. Wo stehen wir also heute? Wir hatten einen Vorläufer, das war die Gebührenordnung der Zahnärzte. Und die ist vor uns bearbeitet worden im Ministerium. Das Ministerium setzt es ja, es geht nicht in den Bundestag, sondern es wird per Rechtsverordnung zu Rechtskraft gesetzt. Also das Ministerium setzt es in die Tat um. Jetzt müsst ihr nochmal zurück, bitte. Und die Zahnärzte haben ja uns sozusagen vorgemacht, wie es nicht laufen sollte. Die Zahnärzte haben eine Gebührenordnung eingereicht, eine neue, so wie ich es Ihnen jetzt auch geschildert habe, mit den gleichen Prinzipien. Und sage und schreibe, das Ministerium hat eine Steigerungsrate nach 20 Jahren von 0,46% akzeptiert. Das war natürlich nicht akzeptabel, weder von den Zahnärzten noch von allen anderen auch. Können wir weitermachen? Ja, das, was ich gerade rede. Ja, nicht das. Und jetzt war es so, dass wir vorstellig geworden sind, nicht nur die Zahnärztekammer, die Bundes-, sondern auch die Ärztekammer bei der Bundeskanzlerin und haben gesagt, unter diesen Bedingungen bieten wir gar keine neue GOE an. Das hat ja gar keinen Sinn. Wenn ihr von Anfang an das praktisch nivelliert, dann geht es nicht. Und aus diesen Gründen hat die Bundeskanzlerin erst jetzt in diesem Sommer das von der Agenda gestrichen und hat es zurückgezogen als Arbeitsauftrag an ihr BMG. Und jetzt warten wir natürlich weiter. Ja. Und jetzt ist es zurückgezogen. Jetzt haben wir natürlich eine neue Regierung. Und es wird natürlich davon abhängen, wie sich dort die einzelnen Protagonisten platzieren werden. Wir glauben, dass die Chancen etwas besser sind, eine vernünftige GOE durchsetzen zu können. Schwierig wird es allemal. Wir haben es nicht forciert in der alten Regierung. Es kann also nur besser werden. Und wir werden sehen, was draus wird. Noch ein Punkt zur PKV, das mache ich ganz kurz. Sie haben mitbekommen, dass gegen das Gesundheitswettbewerbsgesetz von 2007 eine Menge Änderungen in der Verhältnis des Privatversicherten zur privaten Krankenversicherung beschlossen worden ist. Gravierendste Änderungen, so dass der Zugang zur privaten Krankenversicherung heute um 50% für die Vollversicherung eingebrochen ist. Das spricht für sich. Wie soll das denn weitergehen? die lösen sich ja von unten her, wenn kein Nachwuchs kommt, mehr ja fast auf. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen wurde eine Verfassungsgerichtsklage durchgeführt. Das Verfassungsgericht hat mehr oder minder alle Klagen, Einzelklagen abgelehnt. Das heißt, es war rechtens, was die Regierung beschlossen hat. Einführung des Basistarifs, den lasse ich jetzt nachher im Detail weg. Wer das noch was Genaues wissen will, kann sich dann bei mir dazu melden. Altersrückstellungen, Portabilität, haben Sie sicher auch mitbekommen. Für die Versicherung ist das ein Problem, aber das ist vielleicht noch gar nicht so unsinnig. Ganz entscheidend ist das Ausdehnen auf 3 Jahre des maximalen Gehaltes, was man haben muss, um überhaupt in die PKV wechseln zu können. Bisher war es 1 Jahr. Das ist natürlich eine erhebliche Erschwerung. Und der Verfassungsgerichtsgeber hat dann im Endeffekt noch beschlossen, ja, aber beobachtet muss schon werden, was aus der PKV insgesamt wird. Das hat die Bundesärztekammer dann als Bonus empfunden und hat gesagt, damit hat das Verfassungsgericht die 2 Versicherungssäulen in Deutschland zumindest bestätigt. Das ist natürlich eine benevolente Interpretation eigentlich von einer Klage, die man komplett verloren hat. Insgesamt findet das Ganze natürlich in einem Umfeld, zumindest bis zur Wahl jetzt, zu einer schleichenden Destabilisierung und Auszehrung der PKV als Vollversicherung statt. Und die Zukunft der PKV, wir wollen sie ja alle unbedingt behalten, hängt an der neuen Regierung. Wir werden sehen. Nächster Punkt, Qualitätssicherung, da habe ich die letzten Jahre viel drüber berichtet, das mache ich diesmal sehr kurz, da gibt es aber auch ein sehr ernstes Problem. Vorneweg, was erfreulich ist, der Deutsche Ärztetag letzte hat beschlossen, dass die einzelnen Kammern Veranstaltungen zur Patientensicherheit durchführen sollen. Wir führen nächsten Freitag so eine Veranstaltung durch. Der Flyer liegt bei Ihnen am Tisch. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und ich denke, dass wir auch sehr gute Referenten haben zu dieser Veranstaltung. Und ich hoffe, dass entsprechend dass auch die Medien darüber berichten werden. Dahinter steckt ja der Gedanke, Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass die alte Regierung ein Patientenschutzgesetz auflegen möchte. Und am Deutschen Ärztetag ist es dann so gesagt worden, ja, wenn wir selber viel mehr in Vorleistungen gehen und darlegen, was wir alles tun für die Sicherheit der Patienten, dann wäre vielleicht dieses Patientenschutzgesetz nicht nötig. Das ist natürlich wieder ein frommer Wunsch. Wahrscheinlich wird das Patientenschutzgesetz trotzdem kommen, so wie ich das einschätze. Nichtsdestotrotz machen wir so ein Tagesseminar zur Patientensicherheit. Ein besonderes Problem tut sich zurzeit auf in der stationären Qualitätssicherung. Die bisherige stationäre Qualitätssicherung, gebündelt bei uns in Bayern in der BAQ und dann schließlich in Düsseldorf in der BQS als Bundeszentrale, ist am Ende, wird aufgelöst Ende dieses Jahres. Es fand vom GBA eine Ausschreibung statt für die sektorübergreifende Qualitätssicherung. Die Ausschreibung ist mit verschiedenen Hürden inzwischen beendet und es hat das Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, der Professor Szczecini, hat den Zuschlag bekommen. Das heißt, es wird ein unabhängiges Institut, sofern wie unabhängig das sind, das kann man noch nicht so genau sagen, wird in Zukunft für die stationäre Qualitätssicherung und auch die vertragsärztliche Qualitätssicherung natürlich auch zuständig sein. Das wird gebündelt in einem Institut. Die müssen in Zukunft Verfahren entwickeln zur Messung, Darstellung, Dokumentation einer Versorgungsqualität, sektorübergreifend, was ja an sich sinnvoll ist. Ich habe immer hier moniert in den letzten Ärztetagen, dass wir über die Ergebnisqualität eigentlich gar nichts wissen. Die Dokumentation hört eigentlich bei der Entlassung im Krankenhaus auf. Und das hat natürlich keinen Sinn. Das Follow-up der Patienten muss uns interessieren, ob der nach der Endoprothese wirklich nach 2 Jahren wie ein Wiesel läuft oder ob er vielleicht bettlägerig ist. Das weiß niemand. In Einzelfällen wird sowas mal kontrolliert. Also sektorübergreifende Qualitätssicherung ist dringend notwendig. Die Frage ist eben nur, wie. Die Zukunft dieser Düsseldorfer Stelle ist natürlich jetzt sehr ungewiss. Sie wird aufgelöst. Die Mitarbeiter sind im Endeffekt auch schon gekündigt worden. Was davon an Know-how übernommen wird in das neue Institut, das kann keiner sagen. Diese ganze Geschichte, BQS, hat bisher die Selbstverwaltung getragen. Die sei laut Politik, zumindest von Frau Schmidt, nicht objektiv genug gewesen. Das hat getragen, diese Institution, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die gesetzlichen Krankenkassen und die Bundesärztekammer. Gut. Wir glauben, dass wir eine sehr gute Arbeit geleistet haben. Über einzelne Dinge kann man reden. Ich war auch da in verschiedenen Gremien drin. Mit den Fachgesellschaften haben wir die einzelnen Dokumentationen der Eingriffe, ob es jetzt die Gallenblasenoperation war oder ob es jetzt die Dekubitusprophylaxe war oder was immer, haben wir detailliert wirklich erarbeitet und die Krankenhäuser haben es längst akzeptiert. Was viel wichtiger war auch noch dabei, dass die einzelnen Krankenhäuser vergleichend ihre Ergebnisse gesehen haben und sie konnten ganz genau sehen, wo sie stehen in den einzelnen Qualitäten ihrer Leistungen. Und das Entscheidende bei uns, wir haben auch den strukturierten Dialog durchgeführt. Das heißt, besonders auffällige Krankenhäuser, die wurden gebeten, sie möchten begründen, warum sie 10-mal so viel Blutkonserven brauchen, wie die Masse der anderen Krankenhäuser für irgendeinen Eingriff. Das war sehr lehrreich und in den allermeisten Fällen haben die entsprechenden Krankenhäuser, wo auch Ortsbegehungen stattfanden, diese Beratung war es in allererster Linie akzeptiert. Sie waren sogar dankbar. Wie das in Zukunft weitergeht, weiß man nicht. Dieses Schema habe ich Ihnen letztes Jahr schon mal kurz gezeigt. Das ist bei uns entwickelt worden. Wir wollten, dass es so weitergeht. Und das Entscheidende ist, dass wir haben inzwischen erfahren, dass die Ärztekammer nicht mehr in dem Entscheidungsgremium des GBA enthalten sein soll. Das heißt, die Kammern fliegen raus. Wobei wir ja aus tiefster Inbrunst immer sagen, Moment mal, wir sind doch das einzige Bindeglied zwischen ambulant und stationär, weil alle Ärzte bei uns ja Mitglied sind. Und das ist eine ganz unangenehme Geschichte. Ich selber habe mit Herrn Hess 2-mal schon interveniert. Wir haben einen Brief geschrieben auch, dass wir dringend appellieren, dass zumindest auf Landesebene, so wie es heute läuft, dass die Kammer mit weiterhin Partner ist bei der stationären externen Vergleichen Qualitätssicherung. Nicht so, das würde natürlich dann auch auf uns. Seit 1. Juli haben wir, die Landesärztekammer Bayern, sogar den Vorsitz im Kuratorium für die externe Qualitätssicherung. Das ist meine Person. Das würde dann natürlich alles hinfällig werden. Okay. Nächster Punkt, 116b, das ist das heißeste Thema, was wir zurzeit haben. Das ist ein konfliktbelastetes Thema und Sie haben ja auch ein paar Anträge dabei. Darüber muss ich mal kurz ausholen, ist aber dann auch der letzte Punkt. Klar ist nochmal, um das festzustellen, für die, die nicht mehr ganz in der Materie drin sind, ein Krankenhaus ist in Zukunft berechtigt, eine Ambulanz zu eröffnen. Berechtigt, das hat ein Prä. Berechtigt, wenn es dafür geeignet ist. Das ist klar, es kann kein Krankenhaus eine pädiatrische Ambulanz aufmachen, wenn es keine pädiatrische Abteilung hat. Also das ist klar. Aber, und dann steht in diesem Gesetz, das habe ich auch schon ein paar Mal berichtet, ein Nonsens drin. Es steht drin, unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Versorgung, gut. Und dann steht gleich ein Text weiter, eine Bedarfsprüfung findet nicht statt. Ja, was nun, hü oder hot? Beides geht nicht. Und noch dazu soll eine einvernehmliche Bestimmung mit der an der Krankenhausplanung Beteiligten. Das ist nun nicht die KV. Das ist ja nur bekannt, dass im Krankenhausplanungsausschuss die KV nicht drin ist. Wir haben in Bayern, ich werde es Ihnen gleich am Schema nachher zeigen, eine mustergültige, ein Prozedere entwickelt, in dem die KV ihre Sachkunde einbringen kann in den gesamten Meinungsbildungsprozess. Natürlich nicht verbindlich. Klar. Okay. Das Krankenhaus hat also einen Anspruch. Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Gedacht war es von Seiten der Krankenhäuser, aber auch von den Krankenkassen und von der Regierung, für seltene Krankheiten müsste nicht unbedingt erst lang ein Ermächtigungsverfahren laufen, sondern da sollen die Patienten dort wieder hingehen können, wo sie vielleicht schon vorher behandelt wurden. Und besondere Verläufe. Wenn dem so wäre, würde kein verantwortungsbewusster Arzt etwas gegen diesen 116b haben. Wenn es so wäre, seltene Fälle, schwierige Verläufe, Komplikationen, warum sollen die nicht direkt in das Krankenhaus gehen dürfen? Da spricht nichts dagegen. Aber leider ist es nicht so. Leider hat der GBA in seinen Richtlinien die Dinge völlig aufgeweicht und hat im Endeffekt die Tore der Krankenhäuser sehr, sehr weit aufgemacht. Die Kritik der Vertragsärzte ist nachvollziehbar und berechtigt. Sie sehen, diese Ambulanzen, sind es ja, werden aus dem Krankenhausbudget mitfinanziert. Keine Mengenbegrenzung nach oben, Fallzahlbegrenzungen oder irgendwie. Das ist sicher heute kein echtes Thema, aber die Dinge werden ja wachsen und sie werden sich etablieren. Keine Einschränkung der medikamentösen Versorgung, nicht unbedingt, dass die Generika oder die speziellen medikamentösen Verträge mit der AOK, diese Rabattverträge berücksichtigt werden müssen, nicht die Bohne. Und natürlich führt das alles, kann natürlich zu einer Existenzgefährdung hochspezialisierter Fachärzte führen. Gut, Den Katalog kennen Sie, ich weise nur noch mal darauf hin, auf die Onkologie, auf die Rheuma, schwere Erkrankungen, schwere Verlaufsformen rheumatologischer Erkrankungen, schwere Herzinsuffizienz und Multiple Sklerose. Das sind unsere Problembereiche. Hier sehen Sie mal die Anträge, die bundesweit gestellt wurden. 92% aller 116b-Anträge betreffen die Onkologie. Und da ist auch die große problematische Schnittstelle, weil viele Fachärzte draußen natürlich sehr viel onkologische Patienten betreuen. Ich sage es nochmal, das sind Diskussionen bis im Vorfeld. Es ist ja noch nichts, zumindest in Bayern, passiert. Im übrigen Bundesgebiet sieht die Welt ganz anders aus. Multiple Sklerose ist eben auch ein Thema. Pulmonale Hypertonie sehen Sie hier. Niemand hätte doch was dagegen, gegen Marfan-Syndrom, wenn das Krankenhaus da die Ambulanz macht, oder Mukoviszidose und so weiter. Jetzt gibt es aber auch Krankenhäuser, die sind große Schwerpunktkrankenhäuser, ich kenne da zwei in Bayern, die haben keinen Antrag gestellt. Ja, Moment mal, wieso eigentlich nicht? Das ist doch jetzt furchtbar einfach. Jetzt kann ich einen Antrag stellen, noch dazu, wenn ich einen riesen Laden habe von 1000 Betten. Wieso sollen die eigentlich keine haben? Da kommen jetzt die Argumente. Das Entscheidende ist natürlich hier mit Schwierigkeiten für Vertragsärzte. Selbstverständlich gibt es dann einen Kollisionskurs, wenn die eine große Ambulanz machen würden, mit den Vertragsärzten, mit den Zuweisern. Und jedes Krankenhaus lebt natürlich auch von seinen Zuweisern. Es gab ja schon Einweisungsandrohungen von Einweisungsboykott in Bayern und so weiter, um hier die Gespräche, möchte ich mal sagen, zu mobilisieren. Also das Thema ist heiß, virulent, wenn Sie so wollen. Jetzt zur Entwicklung in Bayern. Wir haben bis heute 64 Anträge. Das ist sehr wenig im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet. Nordrhein-Westfalen hat 600. Nur damit Sie mal eine Relation finden. 10-mal so viel. Hier können Sie sehen, was damit gelaufen ist. Die werden bearbeitet, die sind zurückgestellt, manche sind zum Ruhen gebracht worden. Es gab reichlich Gespräche zwischen der KV, die hier sehr segensreich wirkt und die Analyse vor Ort macht, wie die Strukturen sind der Niedergelassenen. Und wir brauchen auch diese Daten in der Diskussion. Um was geht es? Da ist ein Antrag dabei, habe ich gerade vorhin gesehen. Also das stimmt natürlich so nicht. Bisher sind in Bayern 5 Entscheidungen gefallen, 2 positive, die sind einvernehmlich gefallen, und 3 Ablehnungen. Mehr ist bisher nicht entschieden in Bayern. Das sind eine goldene Zeiten, aber das spricht auch dafür, dass wir mit dem Ministerium hervorragend zusammenarbeiten auf diesem Gebiet. Auch die Politik will keinen Konflikt draußen haben in den Krankenhäusern, in den Regionen. Also hier bemühen wir uns, ich werde es gleich zeigen, um Regelungen. Wir bemühen uns intensivst um Kooperationsvereinbarungen zwischen den niedergelassenen Ärzten des jeweiligen Fachgebiets, was von dem Antrag betroffen ist, und den Krankenhausträgern. Ich selber war jetzt in Rosenheim, Deckendorf, Schweinfurt, wo war ich noch? München natürlich. Und wir werden das weiterführen. Ich habe mich angeboten, in ganz Bayern rumzufahren und dort, wo die Konfliktpotenziale hochfliegen, versuchen zu vermitteln. Ich habe Ihnen mal Beispiele hier aufgelistet, es tut mir leid, wenn es so lang dauert, aber was man machen könnte, um die Szene vielleicht etwas zu befrieden. Zum Beispiel zwischen Klinik und niedergelassenen Ärzten gibt es ja Onkologiezirkel, das gibt es schon längst, da könnte man zum Beispiel gewisse Vereinbarungen treffen. Eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Fachärzten und Klinik wäre zum Beispiel mit Links zu regeln durch einen Facharztvorbehalt. Das heißt, dass die fachgebietskonformen Fachärzte selbstverständlich in die Ambulanz einweisen können. Das hat die Bundes-KV versucht zu implantieren bei den Richtlinien vom GBA. Das wurde abgelehnt. Wir haben gestern reichlich diskutiert in dem Workshop, da wird sicher Kollege Rakete noch was zu sagen. Es gab auch Bedenken dagegen. Aber das wäre einfach. Warum nicht, wenn der Facharzt sagt, geht doch bitte da mal ambulant dahin. So ähnlich wie in einer normalen Universitätspoliklinik. Wichtig ist natürlich, wenn wir Kooperationsvereinbarungen treffen, die sind nicht sanktionsfähig, auch nicht justiziabel. Das ist eine Vertrauensebene, die da geschaffen werden muss. Das geht nicht anders. Wir können auch gar nicht kooperieren. Wenn heute ein Krankenhaus sagt, ich beschränke mich auf 300 Fälle im Jahr, kann man ja vereinbaren. Das können wir gar nicht kontrollieren. Weder die Kammer noch die KV, weil die KV sieht ja die Fälle nicht. Die werden ja direkt mit den Krankenkassen abgerechnet. Ja? Also hier ist eine Informationsgrauzone, die können wir nur momentan zumindest überwinden mit einer vertrauensbildenden Maßnahme. Was haben wir noch hier zum Beispiel? Ja, wenn das Ganze sich auf wirklich seltene Erkrankungen und besondere Verläufe beschränken würde, das kann man auch vereinbaren, hat niemand was dagegen. Auch nicht der hochspezialisierte Facharzt, denke ich mir mal. Natürlich gibt es nicht beides. Öffnung für eine Ambulanz nach 116b und eine persönliche Ermächtigung parallel. Das geht nicht. Das wäre doppelt gemoppelt und das lehnen wir kategorisch ab. Wenn ein Krankenhausträger darauf besteht, für die 116b-Öffnung, dann muss der jeweilige Chefarzt oder Oberarzt, wer die persönliche Ermächtigung hat, muss die zurückgeben. Diagnostik und Nachsorge von Regelfällen in Tumor bei Tumorgang gehören in die Hand der Vertragsärzte. Das ist einfach so. Mein Fachgebiet, Sie wissen, dass ich Urologe bin, bis zu 30% unseres Klientels sind Tumorpatienten, die auch in Nachsorge sind. Aber in den GBA-Richtlinien ist die Nachsorge mit drin. Also theoretisch kann auch das Krankenhaus über Jahre dann machen. Ob es sinnvoll ist, ist die zweite Frage. Die Beschränkung ist durchaus vereinbar. Wir haben jetzt so einen Fall in Bayern, wo zum Beispiel eine Zahl vorgegeben wird. 400 wird da gerade diskutiert. Oder was mir sehr plausibel erscheint, was aber schon ein bisschen dem Vertragsarzt wehtut, dass nur die Patienten wieder in die Ambulanz gehen können, die schon stationär in dem Haus waren. Ist auch noch vorstellbar. Auch das wäre ein Regulativ, was man vielleicht vereinbaren kann. Auch da sprechen die Krankenhäuser durchaus mal an. Keine Verordnung zulasten der Vertragsärzte, na, das ist klar. Und natürlich kann man das ganze Ding auch umdrehen, vice versa. Ich kann natürlich, auch wenn ich eine Krankenhausambulanz aufbaue, da kann man trefflich drüber streiten und gar nicht genügend Personal habe. Sie wissen alle, dass die Krankenhäuser ausgedünnt sind. Könnte ich ja zum Beispiel auch einen niedergelassenen, hochspezialisierten Facharzt bitten, komm doch bitte zu mir rein und mach mir meine 116b-Ambulanz. Rechtlich, technisch ist das kein Problem. Ob er das will und so weiter, ist eine andere Frage. Aber das ist eine Frage der Vergütung. Also auch hier gäbe es zum Beispiel sehr gute Möglichkeiten der Kooperation zwischen ambulant und stationär. In Bayern läuft der Prozess zurzeit so ab, die Universitätskliniken, zu denen komme ich gleich nochmal, die stellen und die Plankrankenhäuser stellen einen Antrag, dann geht das zur KV, die KV prüft die lokale Versorgungsstruktur und dann geht es in eine Arbeitsgruppe, die gerade wieder getagt hat. Wir haben 10 Entscheidungen getroffen, mehr oder minder. Und dann geht es dann in die entscheidenden Planungsausschüsse. Es gibt auch einen Hochschulplanungsausschuss, der dann den Bescheid für die Universitätskliniken setzen muss und für die normalen Regelkrankenhäuser muss es der Krankenhausplanungsausschuss setzen. Gut, also nochmal zurück und jetzt komme ich zum Ende, mehr oder minder. Ob ein Vertragsarzt klagen kann dagegen, das würde ich nicht bestreiten. Die KV kann wahrscheinlich nicht klagen, so hat sich es bisher gezeigt, als Interessensvertretung. Also sie kann ihn munitionieren und die Materialien liefern, warum er in seiner Existenz gefährdet wird. Aber selber kann sie nicht klagen. Der Professor Wenner, den ich hier zweimal zitiert habe, das ist der Vorsitzende des 6. Senats des Bundessozialgerichtes, bei dem früher oder später die Klagen gegen den 116b, Einzelfallklagen, landen werden. Zurzeit sind die, im Übrigen im ganzen Bundesgebiet wird schon klagt. Wir haben jetzt, ich habe es Ihnen vorhin gesagt, 3 Ablehnungen haben wir gehabt. Von 5 Entscheidungen in Bayern. 2 haben schon die Klage eingereicht. Und die waren eindeutig, warum wir die abgelehnt haben. Krankenhäuser, ja. Also wir werden natürlich mit einer Prozessflut da auch überzogen. Das ist dann in dem Fall das Bayerische Gesundheitsministerium, der diese Prozesse durchstehen muss. Summa summarum, Kooperation ist besser als Konfrontation. Ich denke, da sind wir uns einig. Wir führen und motivieren zurzeit Gespräche zwischen den betroffenen Krankenhausärzten, den Trägern und den niedergelassenen Fachärzten durch. Das sollte in regionalen Versorgungskonferenzen in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband und natürlich auch der Ärztekammer durchgeführt werden. Meine bisherigen Erfahrungen waren, dass sehr viele Konfliktpotenziale bereits abgebaut konnten. Man fand auch zu einem gegenseitigen Verständnis. Natürlich ist das Ganze auch eine Veränderung der gegenwärtigen Situation der Versorgung. Wir haben nach wie vor eine abgeschottete Versorgung, die sich früher oder später irgendwie nivellieren wird. Da bin ich zutiefst überzeugt. Sie brauchen ja nur in ein anderes Land in Europa gehen. Da sieht die Welt ganz anders aus. Grundsätzlich muss die ambulante Medizin gefördert werden. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Die Kooperation ist ein politisches Ziel, auch vom 116b. Da steht ja drin, dass ein Einvernehmen herbeigeführt werden soll. Einvernehmen ist sehr, sehr viel und das spricht schon für eine Kooperation. Und dem politischen Willen nach sollen die Patienten eben dort versorgt werden, wo die Qualität vielleicht für sie mit am besten ist. Das wird man sehen. Da muss eine gesamte Gesundheitsversorgungsplanung kommen. Das ist mehr als die bisherige Bedarfsplanung. Da müssen die stationären Strukturen mit hineingeplant werden. Auch so eine 116B-Ambulanz. Ich kann doch nicht eine Bedarfsplanung von der KV durchführen und sagen, da geht nichts mehr und nebendran habe ich zwei zusätzliche Ambulanzen. Das hat mit planerischer Wertigkeit nichts mehr zu tun. Jetzt kommt noch der Schlusssatz, das ist natürlich ein frommer Wunsch. Die CSU hat in ihrem Programm, in ihrem gesundheitspolitischen Programm drin, dass die gesetzlichen Regelungen für die ambulante Behandlung neu gefasst werden müssen. Dabei ist der 116b zu ändern, und zwar, dass es eben nur sich um hochspezialisierte Leistungen und wirklich seltene Erkrankungen handelt. Das wäre schön, wenn es so käme. Wir haben erfahren gestern, dass gestern in der Koalitionsverhandlung der 116b ein Thema war. Ich habe leider nicht erfahren, wo die Tendenz war und wo es hingeht. Aber wir werden es sicher bald wissen. Ich denke, damit bin ich fertig. Es hat ein bisschen länger gedauert, muss um Entschuldigung bitten. Aber es waren hochaktuelle Probleme, mit denen wir uns derzeit beschäftigen müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.